Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Marita Kraus ist Historikerin. Sie forscht und lehrt an der Universität in Augsburg. Und ihr kompletter Titel ist Professorin für europäische Regionalgeschichte und bayerische und schwäbische Landesgeschichte. Stimmt's?
Stimmt.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Wie geht's?
Ja, danke, wunderbar. Schönes Wetter heute.
Wie geht's Ihrem Bundesland im Ausnahmezustand?
Es ist spannend.
Ja.
Das ist doch immer gut, wenn Bewegung ist.
Ja. Ist die Atmosphäre jetzt angesichts eines Sonntags, der wirklich erdrutschartig ausfallen kann, ist die Atmosphäre in Bayern anders? Nehmen Sie da was wahr?
Also ich denke schon. Es wird natürlich viel, viel, viel drüber geredet. Und also alle sind natürlich irritiert, aber eben auch wahnsinnig neugierig, wie das aussieht. Weil es gab ja viele, viele Varianten von CSU-Skandalen, von allem Möglichen schon, wo nachher die Ergebnisse trotzdem wieder auf der absoluten Mehrheitsseite standen. Ja.
Wobei die Prognosen, die es jetzt gibt, so in den letzten Wochen, die scheinen schon relativ eindeutig zu sein. Die CSU, wenn nicht in freiem Fall, doch immer nach unten gehend und parallel dazu die Grünen inzwischen Richtung 20%.
Ja.
Hätte in Bayern auch niemand für möglich gehalten vor ein paar Jahren.
Also ich glaube, dass die Mehrheit der Leute, mit denen ich spreche, natürlich sagen, das ist jetzt auch absolut verdient, weil natürlich gerade diese letzten heißen Wochen da in Berlin die Leute nicht glücklich gemacht haben. Also das ist tatsächlich so ein Punkt. Es gibt die bürgerliche Mitte, die eigentlich die CSU auch gewählt hat, immer weil sie eigentlich keine CDU wählen können in Bayern. Und die finden diesen Umgang mit diesen Themen und mit der Merkel absolut inakzeptabel. Da höre ich ganz viele. Und die anderen, die eben auf der rechten Seite früher automatisch CSU gewählt haben, die sagen, die kriegen halt von der AfD dann so eine Wahlpropaganda serviert. Ja. Wer Söder wählt, wo Söder draufsteht, ist Merkel drin. Und haben halt dann umgekehrt wollen halt die CSU abstrafen, dass sie die Merkel nicht an ihrer Flüchtlingspolitik gehindert haben. Wobei, also dadurch ist die CSU so ein bisschen in der Mitte.
Wobei am cleversten finde ich ja den Spruch, Franz Josef Strauß würde heute AfD wählen.
Das finde ich ja unerhört. Also ich meine, Franz Josef Strauß ist eine Figur der bayerischen Geschichte der besonderen Art. Er ist ein Politiker der besonderen Art gewesen. Und es gibt viele Dinge, über die man bei Franz Josef Strauß reden kann. Aber er war Demokrat und er hätte bestimmt mit der AfD überhaupt nichts. Und auch und er war auch Europäer, also er war zutiefst Europäer und kein Nationalist der Art wie die AfD.
Also eine politische Jahrhundertfigur trotz aller menschlichen Schwächen.
Das haben Sie wunderbar gesagt, ja.
Dieser Zweikampf Söder-Seehofer, dieser Hass, der ganz offenkundig zwischen diesen beiden Menschen passiert und dann in der Konsequenz solche Einheitsinszenierungen wie zuletzt in Ingolstadt. Nützt oder schadet das der CSU?
Also ich glaube, der Versuch, die Anhänger einzuschwören auf eine gemeinsame Linie, ist ein klassisches Muster, was bei der CSU auch immer wieder funktioniert hat. Also jetzt müssen wir zusammenhalten. Nicht nur bei der CSU natürlich, sondern auch bei anderen Parteien. Aber das ist ein klassisches Muster und es gab ja auch andere historische Paarungen in dieser Art. Stoiber und Weigel, die haben sich auch nicht geliebt und haben natürlich immer im Wahlkampf dann gemeinsam Seite an Seite gekämpft.
Die hassen sich bis heute. Sagt man.
Weiß ich nicht. Ich habe sie nicht gefragt, aber man könnte sich's vorstellen. Also ich meine, das sind auch einfach Situationen, wenn parteiinterne Kämpfe ein gewisses Maß an Bösartigkeit überschreiten, dann ist es natürlich sehr schwierig, diese Person am Schluss noch so zu mögen, wie man vielleicht einen Parteifreund mögen müsste.
Geboren in Zürich, dann aber eine komplett bayerische Vita in Pöcking. Am Starnberger See sind Sie groß geworden und da leben Sie heute noch?
Da lebe ich heute wieder.
Wieder?
Okay. Nachdem ich ja auch viele Jahre in München gelebt habe und dann 7 Jahre auch in Bremen an der Uni war und damit Bayern auch von einer ganz anderen Außenperspektive aus kennengelernt habe. Also das ist schon auch eine sehr spannende Erfahrung, wenn man sieht, dass Bayern eben von außen völlig anders ausschaut als von innen.
Wie hat sich da mit diesen 7 Jahren in Bremen Ihre bayerische Sicht verändert?
Also die Bremer haben mich ja wahrscheinlich auch berufen, weil ich habe viel Münchner Stadtgeschichte gemacht gehabt und Bremen ist ja ein Stadtstaat und die konnten mit jemandem, der eine Stadtgeschichte macht, natürlich viel anfangen.
Ja.
München ist ja nun nicht Bayern. München ist ja auch eine andere, wie soll ich das sagen, ein anderes Klima und eine andere Situation und auch die Stadtgeschichte ein anderes Thema. Und insofern kam ich natürlich in eine Stadt, die auch da affin war. Aber da ist natürlich der Gegensatz der beiden Fußballteams extrem gewesen. Damals war Bremen ja immer direkter Konkurrent von Bayern München. Und insofern war da natürlich die Bayern-Sicht immer die auf den Fußball.
Und das ging immer dann auch in die persönliche Geschichte rein.
Ja.
Uli Hoeneß gegen Willy Lemke, die beiden Alpha-Tiere der beiden Vereine.
Genau. Also das war so ein Punkt. Und dann merkt man, wie man plötzlich über den Fußball definiert wird. Also weil sie gefragt haben, wie hat sich das von außen angefühlt? Und das andere, man merkt, dass diese Selbstsicht auf ein sehr erfolgreiches Bayern von Bremen aus schon auch wahrgenommen wird, aber eben auch sehr viel als sehr viel protziger und selbstgenügsamer, als es jetzt vielleicht von innen so ausschaut.
Jetzt sind wir letztlich wieder im Jahr 2018 und bei der Frage, warum in einem doch so erfolgreichen Bundesland wie Bayern alle Daten sprechen dafür, eine Staatspartei wie die CSU so abstürzen kann.
Also wir müssen jetzt sehen, was tatsächlich dann passiert. Wir sind ja momentan in der Prognosephase und werden alle ganz viel schlauer sein nach dem Sonntag. Ich denke, jetzt hat die CSU 60 Jahre lang regiert. Das ist sowieso eine Zeit, die es eigentlich in keinem anderen, nein, die es de facto in keinem anderen Bundesland gab, die auch, glaube ich, innerhalb Europas einzigartig ist. Und dass da natürlich Verschleißerscheinungen kommen irgendwann, ist ja auch klar. Vor allem, wenn es nicht das gibt, was es ja offensichtlich in der CSU immer wieder gegeben hat, nämlich einen Wechsel an der Spitze, der das Wahlvolk überzeugt.
Ja.
Also ich glaube, da
Sie
war
sprechen
schon
auf die schlechten Umfragewerte von Markus Söder an.
Ja, auch, aber nicht nur auf die Umfragewerte. Ich meine, dieser Machtkampf an der Spitze war ja sehr spürbar und das ist in einer Zeit, in der auf beiden Seiten das erodiert, also in der nicht mehr das gilt, was die CSU immer wollte, nämlich rechts von uns darf es nichts mehr geben, sondern dass rechts von innen die AfD entstanden ist und die linke Mitte im Zusammenhang mit der merkelschen Politik eben auch der CSU nicht mehr zustimmt. Genau da wird es natürlich dann eng, wenn eine Personalie doch ungut gelöst wird.
Kann es sein, dass die CSU auch nicht so richtig mitbekommen hat, dass ihr Bundesland vielfältiger, bunter, internationaler geworden ist?
Ja, das ist ganz verwunderlich, weil ich meine, die CSU hat ja diese Politik betrieben, alle High Potentials nach Bayern zu holen und mit ihrer wirklich hoch erfolgreichen Wirtschaftsförderung und mit der großen Potenz an Wirtschaftsfirmen, die hier sind, auch natürlich Leute nach Bayern zu holen, die eben nicht bayerisch sind, die eben nicht so sozialisiert sind. Und das ist ganz logisch. Das sind ja nicht nur irgendwelche Flüchtlinge, die paar, die eh nicht wählen dürfen, sondern es sind ja ganz andere.
Was ist Ihr aktueller Arbeitsschwerpunkt, Frau Kraus?
Ich habe gerade ein großes Buch über die bayerischen Kommerzienräte gemacht. Das sind die großen Wirtschaftsbürger in Bayern zwischen 1880 und so der NS-Zeit.
Aha.
Bis dahin wurden nämlich da 1850 große Wirtschaftsbürger ernannt zu Kommerzienräten und das war so ein Ehrentitel, aber da kommt man über diese 1800 Leute kommt man natürlich so auf die obere Spitze des Wirtschaftsbürgertums und damit eigentlich auf eine bayerische Potenz der besonderen Art.
Welche Rolle haben die politisch und sozial gespielt in Bayern, diese
Kommerzienräte? Am Anfang waren das ganz viele Magistratsräte, Gemeindebevollmächtigte, also Leute in den Kommunen,
Aha.
aber natürlich auch bis in den Landtag. Und das waren natürlich auch ganz richtig große dabei. Da waren natürlich Leute wie die ganzen Brauer, also Pschorr, Sedlmayr, das waren die reichsten Bürger Bayerns, die auch die reichsten, die besten, größten Spender. Das brauchte man auch, um so einen Titel zu bekommen. Mhm. Also das war schon eine ganz wichtige Schicht.
Wie waren die politisch positioniert?
Naja, viele von denen waren natürlich nationalliberal, also sie waren natürlich Wirtschaftsbürger und die hatten ihren Einfluss natürlich eher auf so einer gesellschaftlichen Ebene, aber die haben auch Bayern wirtschaftlich ganz groß in die Welt getragen. Das waren Leute, die waren wie die Firma Röckel zum Beispiel, Handschuhe, die waren natürlich, da war der Röckel der Chef des Handschuhs des entsprechenden Reichsverbandes damals.
Und welche Rolle haben die gespielt, als der Erste Weltkrieg dann verloren war und infolge in dieser wackeligen Weimarer Republik die Nazis hochkamen?
Sehr unterschiedlich. Ich meine, das ist, am Anfang haben sich viele engagiert auf der Seite der Rechten, auf der Seite der Einwohnerwehren vor allem, gegen die Linken, weil man natürlich Angst hatte, dass jetzt so eine Bolschewisierung wie in Russland kommt. Und das hat man natürlich auf die Art und Weise versucht auszubügeln, indem man da auf der anderen Seite sich engagiert hat. Aber es gibt gerade in München ganz viele, die dann nicht auf diese auf die Nazis aufgesprungen sind. Ja, also das ist dann schon noch eine ganz besondere Geschichte. Aber also dieser Rechtsruck nach der Revolution von 1918, 19, den haben ganz viele dieser großen Wirtschaftsbürger ganz massiv mitgetragen.
Ja, und München war natürlich auch eine Nazi-Hochburg und wurde ja nicht umsonst die Hauptstadt der Bewegung genannt.
Naja, München war das auf jeden Fall bis zum Hitlerputsch von 1923. Und dann gab es noch den Hitlerprozess. Und danach hatten ja die Bayern ihren Putsch schon gehabt. Also die Wahlergebnisse blieben dann eigentlich bis 1933 immer unter dem Reichsdurchschnitt. Und die Nazis haben 1933 München schon wirklich erobern müssen. Also dieses München ist den Nazis nicht zugefallen 1933 in den Märzwahlen, sondern da gab es eine Nacht der langen Messer, wo die ganz schnell diese ganzen Arbeiterviertel ausgeschaltet hatten. Die hatten ihre alten Feindschaften natürlich seit 10 Jahren und haben die betrieben. Okay. Aber das ist nicht automatisch so weitergegangen nach dem Hitlerputsch.
Wenn wir gerade dabei sind, diese Zögerlichkeit gegenüber den Nazis, galt die damals nur für München oder für die Menschen in München? Oder auch für den Rest der bayerischen Bevölkerung?
Naja, die Wahlergebnisse. Also ich meine, man kann es ja eigentlich nur über die Wahlergebnisse wirklich messen, weil natürlich gab es genauso viele Nazi-Zellen überall. Aber die Nazis kamen ja sowieso erst wieder mit der Weltwirtschaftskrise auf. Vorher war das ja eine Splitterpartei wie viele. Und erst mit der Weltwirtschaftskrise von 1929 kam die Partei wieder auf. Und dann gab es eben in den protestantischen Gebieten Bayerns deutlich andere Wahlergebnisse als in den katholischen Gebieten. Denn die Katholischen hatten teilweise ihre Pfarrer, die gesagt haben, die wählt ihr nicht, weil die sind schlecht für die Jugend. Und dann war das halt nicht ganz so attraktiv in diesen Gebieten.
Ja. Was Bayern zunächst mal angeht, erstmal die Kulisse stimmt, eine wunderbare Natur, wunderbare Berge, tolle Landschaften und ein sehr eigenes Volk.
Ja gut, ich meine, das Volk ist ja nicht konstant. Also es ist ja immer wieder geprägt worden durch Migration, durch viele, viele Jahrhunderte hindurch. Es ist ja nicht ein Volk, was immer ständig an der Stelle gesessen ist, sondern wenn Sie sich überlegen, es ist durch die Völkerwanderung entstanden. Es ist immer wieder, gab es Kriege in den Neubesiedelungen, wenn Sie an den 30-jährigen Krieg denken. Danach wurde Schwaben und das Allgäu, also das Allgäuer Teil, wurde von Tirol aus wieder besetzt, wieder besiedelt und Franken von Böhmen aus. Und wenn Sie dann nicht zuletzt denken an die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, wo Bayern um fast ein Viertel durch Vertriebene aus den Sudetengebieten und aus Schlesien und Ostpreußen sozusagen einfach völlig anders wurde, dann sieht man, dass es kein konstantes bayerisches Volk ist, sondern dass es vielleicht nur eine Möglichkeit hatte, immer wieder sich zu integrieren.
Und seit 2015 natürlich auch die Einwanderung, wenn man es so formulieren darf, der Flüchtlinge und gehört natürlich auch zur historischen Wahrheit, dass die Last in Anführungsstrichen Bayern schon als allererstes Bundesland getragen hat. Logischerweise aufgrund der orthografischen, also aufgrund der regionalen Verhältnisse.
Ja gut, aber die Last, wissen Sie, wir haben ein Ort wie Pöcking, aus dem ich komme, der jetzt 5000 Einwohner hat, mit den Nebenorten, die eingemeindet sind, da sind 150 Asylbewerber gekommen. Was ist denn das? Nach dem Krieg war in dem gleichen, da war irgendwie der Hauptort in Pöcking 550 Einwohner und da kamen fast 500 Flüchtlinge und Vertriebene dazu. Das war eine völlig andere Art der Einwanderung. Diese Asylbewerber, wir haben übrigens 100 Asylhelfer gehabt dann gleich in dem Ort. Und das ist nicht keine Ausnahme. Also ich würde sagen, das ist keine Last, die in einem so reichen Land wie Deutschland, wie Bayern nicht wirklich zu tragen gewesen wäre und die wirklich irgendwie aufgefallen wäre.
Aber wenn wir nochmal in Pöcking bleiben, 150 Asylbewerber, 100 Helfer, wie klappt dieses Zusammenleben im Ort?
Gut. Ja. Also ich meine, dass man sich aneinander gewöhnen muss, das ist doch ganz selbstverständlich. Und dass es auch Widersprüche gab und dass man auch Angst gab, die auch teilweise geschürt wurde. Dass natürlich, wenn ein Fall ist, wo irgendwo mal junger Mann einem jungen Mädchen hinterhergegangen ist, dass das natürlich eine völlig andere Bedeutung hat, als ob ein junger bayerischer Mann hinter einem jungen bayerischen Mädchen hin und her gegangen wäre. Das ist ganz klar, aber das hat sich einfach gelegt. Also ich denke, man hat sich daran gewöhnt, dass da jetzt Leute auf der Straße auch zu sehen sind, die eben nicht so aussehen wie der Nachbar. Und das ist eine, finde ich, völlig normale Entwicklung.
Bleiben die jetzt? Werden die integriert? Haben die Arbeit oder werden die abgeschoben?
Ja, das fragen Sie die bayerische Regierung bitte. Das ist so, die sind teilweise die Flüchtlingshelfer ganz verzweifelt, weil die sich ständig bemühen, denen Aufenthalt zu geben, die durch die Behörden zu begleiten. Die haben teilweise denen Arbeitsstellen vermittelt und dann werden die wieder abgeschoben. Also das ist tatsächlich der Punkt, wo die Asylhelfer jetzt ganz verzweifelt und völlig verbittert sind gegen die bayerische Regierung. Und genauso übrigens die Wirtschaft, also auch die IHK, die bemühen sich überall unglaublich, die in Arbeit zu bringen, zum Beispiel die jungen Leute, die da kommen, den Lehren zu vermitteln, funktioniert auch alles und dann werden die abgeschoben.
Reagiert die bayerische Politik? Reagieren die Behörden?
Ganz langsam. Jetzt mit dem Spurwechsel. Ja, wollen wir nicht. Also ich bin jetzt mal gespannt, was nach der Wahl kommt, denn dann wird sich das bestimmt ändern, weil der Widerspruch dagegen ist sehr groß.
Wir wollten über die Rolle der katholischen Kirche in Bayern und für Bayern sprechen. Sehr wichtig, sehr dominant über die vielen Jahrhunderte hinweg.
Auf jeden Fall haben die Benediktiner ja mit ihren Klöstern eigentlich Bayern unglaublich geprägt, wenn sie sich an die großen Erschließungen seit dem 8. Jahrhundert erdenken. Das waren die großen Wirtschaftsbetriebe, das waren die Zentren von Kultur, Wissenschaft, Bildung. Das waren diese Klöster, die eigentlich bis zur Säkularisation Anfang des 19. Jahrhunderts wirklich Bayern geprägt haben.
Liberal auch? Ein Stück weit für ja, kirchliche gut. Verhältnisse?
Ja gut, natürlich insofern, weil da war die Bildung zu Hause. Und wo Bildung ist, ist auch natürlich eine gewisse Art von Liberalität dabei. Aber natürlich höchst unterschiedlich. Also das kann man jetzt wirklich nicht über einen Kamm scheren. Aber das ist sicherlich ein Teil, der Bayern massiv geprägt hat. Dann haben wir natürlich Bayern nach 1803, ist natürlich etwas anders als vorher. Vorher ist es Altbayern, das katholische Altbayern unter Wittelsbach, ziemlich einheitlich katholisch. Und danach kommen dazu ein Flickenteppich unterschiedlichster Konfession, unterschiedlichster Provenienz. Wir haben die Freien Reichsstädte, die bikonfessionell waren. Wir haben ein protestantisches Franken, also richtiges evangelisches Land und alles das musste nun in dieses Staatsganze irgendwie integriert werden und da ist natürlich dieses Bayern einfach auch liberaler geworden.
Ist diese Integration denn gelungen, Ihrer Einschätzung nach?
Ja, durch ein geniales Konzept, was man heute nicht besser erfinden könnte. Und zwar dieses Konzept, ursprünglich hat der Montgelas das Ganze ja in Departements eingeteilt, nach französischem Muster, höchst rational, höchst klug. Aber dann hat der Ludwig I., im Geist der Romantik, die bayerischen Stämme erfunden, die es natürlich so nie gab, also zumindest in keiner Weise kulturell definiert, und hat den Stamm der Schwaben und den Stamm der Franken erfunden und den Stamm der Niederbayern und der Oberbayern. Aber auf jeden Fall, die Altbayern, die Franken und die Schwaben und damals auch noch die Pfälzer konnten sich als eine eigene Wurzel dieses Gesamtbayern empfinden und mit ihrer Kultur in dieses Bayern hineinkommen und nicht als Beutebayern sozusagen in ein angeblich gesamtbayerisches integriert werden. Hochmodern.
Ergebnis auch eine beeindruckende Form von Selbstbewusstsein kollektiv gesehen?
Naja, also ich glaube, das Selbstbewusstsein ist ja erst gewachsen wieder. Nach dem Zweiten Weltkrieg war das erstmal nicht so groß, ist dann eigentlich mit dem Wirtschaftsaufschwung gewachsen, wo auch Franz Josef Strauß eine große Rolle spielte, der als deutscher Rüstungsminister, Verteidigungsminister dann eben ganz viele Rüstungsbetriebe nach Bayern verlegt hat und die bis heute ja an vielen Ecken Bayerns die Wirtschaft mit beeinflussen. Dann aber auch das ganze Wachstum von anderen Wirtschaftsbetrieben und die schöne Landschaft zieht natürlich auch immer sehr gute Leute an.
Gleichwohl scheint es von außen betrachtet so zu sein, als würde es in Bayern immer auch die Tendenz Richtung Anarchie geben. Ist das ein korrekter Eindruck oder täuscht er?
Ja, ich glaube, vielfach wünscht man sich schon wieder den Stachel zu löcken. Einfach zu sagen, das, was die da oben machen, wollen wir nicht. Es gibt eine sehr starke kommunale Tradition, die sehr stark von den Gemeinden ausgeht. Und die Gemeinden stehen traditionell ja nicht im besten Verhältnis zur Obrigkeit, weil man sagt immer, die geben uns nicht das, was wir brauchen. Und ich glaube, diese Gemeindetradition steht eben damit auch sehr eher auf der anarchischen Seite, eher auf der Seite, wo man an Stammtischen in der Gemeinde sagt, wir brauchen aber das und das, wir brauchen eine Umgehungsstraße, die kriegen wir nicht, wir brauchen das und das. Und die kleinen Revolutionen sind auch immer kommunal und im kleinen Bereich entstanden.
Ist die schwäbische Landesgeschichte ähnlich spannend und aufregend wie die bayerische, Frau Kraus?
Die ist insofern aufregend, weil man merkt, dass das eben nicht ein Gesamtbayern gibt, was so monolithisch ist, sondern ich bin ja eigentlich für das Bayerisch-Schwaben zuständig, nicht für den Rest der Welt. Also ich bin jetzt nicht für Württemberg im Prinzip zuständig, sondern eben für Bayerisch-Schwaben. Das heißt, das ist die Gegend mit dem Zentrum Augsburg bis zum Lech und vom Lech eigentlich bis zur Grenze Baden-Württembergs. Das ist das bayerische Schwaben.
Okay.
Und damit habe ich natürlich eine Gegend, die im Gegensatz zu Württemberg katholisch ist. Also Württemberg ist ja klassisch protestantisch. Die katholisch ist und deswegen auch nach dem Krieg nicht und auch sonst bei allen Bemühungen, die es auch gab, ein Großschwaben zu bilden. Mit Württemberg hat es nicht funktioniert, wegen der unterschiedlichen Konfession. Das wollte niemand so richtig. Aber ich bin für diese Ecke zuständig, die eben sehr, sehr stark auch eine in die Fläche gehende Industrialisierung erlebt hat, wo ganz viele sehr fleißige Handwerksbetriebe sich auf Weltklasse-Niveau bewegen. Inzwischen denken Sie nur an Wanzl. Wanzl Einkaufswagen ist der absolute, ein vertriebenen Betrieb von der Nachkriegszeit und der ist der Marktführer im Thema dieser Einkaufswagen, die wir alle kennen von jedem Supermarkt. Und sowas ist alles im Bayerisch-Schwaben und das finde ich hochspannend.
Das heißt, Sie brauchen da Menschen, die auch als Erfinder und als Tüftler unterwegs sind und Sie brauchen natürlich auch die politischen Rahmenbedingungen, dass sowas entstehen kann.
Also das ist ein Teil. Und dann haben wir natürlich mit den großen alten Reichsstädten wie Augsburg, wie Memmingen, haben wir natürlich ganz großartige Städte, also die zweitälteste Stadt Deutschlands mit Augsburg. Und also dieses Bayerisch Schwaben ist schon sehr, sehr interessant. Wir haben auch ein Buch über den Lech gemacht. Das ist dann wieder was anderes. Der Lech ist ja die Grenze und ist natürlich der Fluss, der eben praktisch von den Bergen über Füssen bis zur Donau diesen Raum sehr, sehr geprägt hat.
Was findet man raus, wenn man sich intensiv mit einem Fluss beschäftigt?
Das ist der Fluss ist die Lebensader. Der Fluss ist die Lebensader gewesen. Das war früher auch der Transportweg. Es gab zwar die Via Claudia von den Römern gebaut, das ist die einzige, die tatsächlich immer noch funktioniert hat bis rauf. Aber der Lech war viel einfacher auf dem Lech zu flößen. Es kam selbst von Italien, kamen Güter über die Pässe, über den Reschen natürlich, der dann über den Lech, über die Donau wieder verschifft worden ist und so weiter. Das ist das eine. Und dann hat man zum Beispiel den Lech als Biotopbrücke. Das ist ein der schnellst fließende Fluss gewesen, bevor man ihn dann endgültig nach dem Zweiten Weltkrieg auch zu einer trägen Masse an Elektrizitätslieferant verdammt hat. Aber das war ein Fluss, der ganz viel aus den Alpen bis in den Donauraum hinein transportiert hat.
Renaturierung, ein Stichwort, gilt das auch für den Lech?
Ja, es gibt es gibt die Konzepte dafür, aber solange man natürlich den Forgensee, das ist der zentrale Kopfspeicher, so lässt, wie er ist, und da gibt es keinen richtigen Hinweis darauf, dass das jemals geändert wird, wird der Lech nicht wieder, was er gewesen ist. Ich denke, man kann optisch renaturieren, man kann ein bisschen mehr Raum lassen. Und zwar schon teilweise aus wohlverstandenem Eigeninteresse wegen der Überschwemmungen, die dann trotzdem kommen. Aber ich denke, eine ganze Renaturierung wird es nicht geben. Aber man sieht es dann, dieser Forgensee ist halt dann, liegt halt dann brach. Auf der anderen Seite ist das ein Naturparadies für die Leute, die gerne segeln und die gerne sonst was. Die können sich es gar nicht mehr anders vorstellen.
Wenn wir über Bayern reden, dieses ganz besondere Bundesland, das jetzt besonders nochmal im Mittelpunkt steht, weil am Sonntag gewählt wird. Wir haben gesprochen über Migration, Integration, über Liberalität, Toleranz. Wir sollten ein paar Sätze auch noch verlieren über Emanzipation. Ist Bayern ein Land, in dem es Frauen in der Vergangenheit einfacher hatten als woanders oder schwerer?
Also ich glaube, in der Politik haben es Frauen bis heute deutlich schwerer. Also ich meine, man braucht sich ja auch nur die aktuelle politische Lage anschauen und die Situation. Wir haben natürlich keine Ministerpräsidentin und wir haben keine wirklich repräsentativen Frauen in der CSU, die ja seit 60 Jahren Bayern prägt. Und die Frauen in der CSU hatten es immer sehr schwer. Wir haben jetzt allerdings eine grüne Spitzenkandidatin, eine SPD-Spitzenkandidatin, die sich sehr gut schlagen und die, wie ich finde, sehr gut diesen neuen Weg der Frauen und auch den Anspruch der Frauen repräsentieren, den wir in anderen Bundesländern schon längst haben.
Und Ilse Aigner hat sich halt bei der CSU gegen Markus Söder nicht durchsetzen können.
Also ich kenne sie persönlich nicht. Ich denke nur, also sich bei diesem Hahnenkampf dieser beiden Granden einzuschalten, das wäre ihr schlecht bekommen. Ich glaube, irgendwo haben Frauen manchmal ja auch das ganz richtige Gespür, dass sie sich bestimmte Dinge nicht antun müssen. Also das ist tatsächlich vielleicht auch ein Hintergrund gewesen, weil Ilse Aigner sehr wohl immer wieder als eine Person geschildert wird, die eine sehr gute Politik macht, sehr zuverlässig ist, gute Reden hält, auf dem Punkt ist. Also das ist es, glaube ich, nicht. Aber also sie hätte sicherlich das Zeug dazu, sie hatte gute Potenziale. Aber eben in diesen Kampf zwischen Söder und Seehofer hat sie sich nicht eingeschaltet.
Ansonsten, was die Frauen geht, Karrieren woanders, in der Wirtschaft beispielsweise, in der Wissenschaft, an den Universitäten, das ist ja nun Ihr Fachgebiet. Wie schätzen Sie das ein?
Naja, das ist natürlich von Fach zu Fach sehr unterschiedlich. Also in meinem Fachbereich, das sind Sozialgeschichte, Wirtschaftsgeschichte, das ist aber auch natürlich Germanistik, das ist alle diese Fächer, da sind wir bei 50% Frauen als Professorinnen. In anderen Fachbereichen, wo es um Informatik geht, wo es um Mathematik, Physik geht, sieht das ganz anders aus. Der Anteil an Professorinnen auf der Ebene W3, der höchsten Besoldungsgruppe, der ist in Bayern niedriger als sonst wo. Also da ist Bayern keineswegs führend. Also ich denke, der Emanzipationsweg ist da durchaus mühsamer an vielen Punkten. Vielleicht ist auch der Konkurrenzkampf größer, weil Bayern besser bezahlt als andere Bundesländer und deswegen sich auch hierher ganz viele Leute bewerben, eben auch Männer, die dann im Wettbewerb bevorzugt werden.
Braucht man im Jahr 2018 noch eine Quote oder ist das ein Instrument von vorgestern?
Das ist sehr unterschiedlich. Ich glaube schon, dass es eine Quote braucht. Und zwar eine Quote, um einfach deutlich zu machen, dass es nicht nur um Versprechungen geht. Die Frage, ob man eine Quote braucht, die auf 50% geht, ist eine ganz andere Sache. Wir haben dieses Modell, dass man sagt, man orientiert sich an der Stufe vorher. Also wenn es jetzt so und so viel Prozent Assistentinnen gibt, dann sollte man mit dieser relationalen Quote auch an die Professorinnen herantreten. Und das halte ich für sehr vernünftig, einen gewissen kleinen Druck da auszuüben.
Wie gut ist eine Geschichtsprofessorin, Frau Kraus, wenn es um Prognosen geht, mit anderen Worten um die Zukunft?
Ich habe mich viel damit beschäftigt, wie es funktioniert, dass man Zukunft denken kann.
Okay.
Man kann sie nicht planen, man kann sie auch nicht voraussagen, aber man kann drüber nachdenken. Und da habe ich mich mit meinen Wirtschaftsleuten immer drüber unterhalten. Es ist ja immer simpler, sich zu fragen, wie haben andere früher Zukunft gedacht und wohin gingen die Prognosen und das zu analysieren. Und das hat mich immer fasziniert und da bin ich schon auf der Spur, wie man vielleicht dahin kommen kann, dass man an die Zukunft denken kann, dass man die Zukunft sich überlegen kann.
Können Sie es ein bisschen konkreter machen, auch was unsere jetzige Zeit angeht?
Also natürlich geht es darum, Zukunft denken bedeutet, man muss ganz viel Informationen sammeln und sich überlegen, wie haben sich früher Dinge entwickelt. Das ist ja die Chance der Historikerin, zu sagen, wie haben sich Dinge früher entwickelt und was können wir aus den Überlegungen, die früher angestellt wurden, dann für heute schlussfolgern. Und da würde ich schon sagen, also wenn wir jetzt zum Beispiel bei dem Thema Migration sind und Integration, dann sage ich ganz simpel, es hat immer funktioniert. Es gab immer Widerstand, wenn Migranten kamen. Die Leute sind nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Vertriebenen kamen, waren die der Meinung, jetzt geht die Welt unter und sie werden überfremdet und es wird nie mehr irgendwie so, wie es vorher war. Und die Vertriebenen sind nachher zum zentralen Teil der bayerischen, aber auch dann natürlich der bundesdeutschen Gesellschaft geworden und sind ein wichtiger Faktor kulturell, wirtschaftlich und so weiter geworden.
90er Jahre? Die Integration vieler, die aus Osteuropa gekommen sind?
Vorher noch die ganzen ausländischen Arbeitnehmer, die gekommen sind. Würden wir heute gerne noch ohne italienische Restaurants, türkische Restaurants, spanische Restaurants leben? Hat das nicht unsere Kultur unglaublich bereichert? Und ich glaube, so muss man immer wieder, wenn man über Migration und Integration redet für die Zukunft, und das ist vielleicht ein Bereich, wo ich mich noch am ehesten auskenne, sagen, nach einer Welle des Widerstands wird es eine Zeit geben, in der sich diese neuen Menschen genauso in unsere Zeit
braucht
integrieren.
Braucht es aber sozusagen als gegenläufige Bewegung nicht auch ein Mindestmaß an Anpassung, wenn jemand aus einer komplett anderen Kultur, aus einem islamischen oder gar islamistischen Land nach Deutschland kommt?
ja, ich weiß nicht, ob man ein islamistisches Land nennen kann, aber ich glaube, die kommen mit einer anderen, aus einer völlig anderen Kultur. Ich glaube, der zentrale Punkt ist, dass in diesen Ländern das, was bei uns die europäische Aufklärung und damit die Trennung von Kirche und Staat ist, nicht stattgefunden hat. Und natürlich müssen die sich auch auf die deutschen Grundwerte einstellen. Das ist halt einfach mal so. Müssen die deutsche Sprache lernen. Es gibt schon Notwendigkeiten, ohne die geht's nicht. Aber ich glaube, es gibt viele, die das auch wollen. Es gibt viele, die das auch wollen und die das auch leisten könnten.
Ansonsten gucken wir ganz am Ende der Sendung noch auf den Sonntagabend. Wie wird es ausgehen, Frau Kraus?
Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, wenn Sie es wüssten, dann würden Sie auch Wetten abschließen. Also ich denke schon, dass die CSU große Einbußen haben wird. Wie hoch sie sein werden, kann man nicht sagen. Ich glaube, dass es nachher Koalitionen geben wird. Aber auch da steht natürlich vieles offen in Bezug auf die Wahlergebnisse. Ob die CSU versucht, mit Freien Wählern sich zusammenzutun oder ob es tatsächlich so ein Modell Baden-Württemberg, wenn auch andersrum, gibt, ja, mit Schwarz-Grün, das werden wir erst am Sonntagabend wissen.
Und was wird aus Horst Seehofer?
Man wird es sehen. Also ich meine, er ist natürlich jetzt sozusagen als Sündenbock gesetzt. Jetzt muss man sehen.
Dann gibt es ja das Zitat von Erwin Huber. Wie geht es nochmal?
Das wunderbare Zitat lautet: Der Sündenbock ist kein Herdentier. Und das bedeutet, es wird wahrscheinlich ein Sündenbock geschlachtet, vielleicht zwei, aber es werden nicht so viele sein.
Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Eins gehört.